Warum bist du heute im Gottesdienst? Das will ich gar nicht wissen. Nein, es ist eine klassische rhetorische Frage, weil wir, obwohl es nicht so viele sind, vielleicht doch ein bisschen unüberschaubar ist, wenn wir jetzt alle möglichen Antworten geben. Warum bin ich hier? Die Frage könnt ihr alle beantworten, weil ich heute predigen soll. Ja, ist aber nicht ganz der Kern der Sache. Ich bin auch da, wenn ich nicht predige. Ah, ja, weil du machst da hinten an der Technik rum. Stimmt auch, aber ich würde auch kommen, wenn ich da hinten nicht rummache. Es gibt viele Gründe, warum ich sonntags hier bin, in der Regel. Ich könnte auch sagen, es ist eine Gewohnheit, oder ich könnte es etwas schöner formulieren, es ist mir eine liebe Gewohnheit. Man kann sich an viele Sachen gewöhnen, man kann sich viele Sachen angewöhnen. Auch wenn ich zur Arbeit morgens gehe, überlege ich mir eigentlich auch nicht jeden Tag, warum bist du heute wieder hier? Ach ja, damit am Ende des Monats Geld kommt. Das denke ich mir ehrlich gesagt auch nicht. Das mache ich einfach. Ich habe mir das angewöhnt, ich habe das irgendjemand versprochen, also in dem Fall meinem Chef, dass ich komme, und der hat mir versprochen, er bezahlt mich dafür und ich arbeite dann da so ein bisschen. Ich könnte da auch hingehen und sagen, weil bei uns ist das immer so lustig und ein tolles Betriebsklima und ich gehe wegen der Kollegen hin, könnte man auch machen. Warum bist du heute hier? Du wolltest andere Leute treffen. Du könntest sagen, ich will Gott begegnen. Du könntest sagen, aus Gewohnheit. Ich wurde mitgebracht. Ich musste hin. Es sieht besser aus, wenn ich hier bin. Es gibt so viele Gründe, ne? Warum komme ich? Mein Thema Veränderung, ganz natürlich, beinhaltet eigentlich auch viel. Ist Veränderung natürlich? Kann Veränderung natürlich sein? Veränderung ist nicht natürlich. Doch, ist es. Wurdest du mal geboren? Ich glaube, da sahst du anders aus. So groß. Seitdem verändert sich was in deinem Leben. Das ist total natürlich. Es ist natürlich, dass aus einem Samenkorn irgendetwas wächst. Und während des Wachstums sich das auch dauernd verändert. Viele Pflanzen, ich will jetzt nicht sagen alle, aber ich schätze mal fast alle, aber da bin ich nicht so gut in der Botanik, wachsen nicht nur so ran, die bilden Blütenstände aus. Blüten mit Blättern und mit allen möglichen Gedöns, was da drin sind, Stempel, die Leute aus dem Büro kennen das Zeug, und was die da alles haben, so für die Befruchtung, was da alles notwendig ist. Und dann plötzlich ist diese Blüte auch überflüssig, dann fällt die ab. Ist immer das Ärgerliche, wenn das die Blumen bei dir zu Hause sind, auf dem Tisch, dann fallen die ganzen Blätter runter, aber auch das ist Veränderung. Gottes ewige Prinzipien und der ewige Gott, das widerspricht nicht Veränderung. Er hat gesagt, es soll nicht aufhören, Saat und Ernte, Sommer und Winter, Hitze und Kälte. Dauernd Veränderung. Jetzt kommt wieder die kalte Jahreszeit, die dunkle. Ist wieder Veränderung und meistens verändern wir uns dann auch. Och nö, das schon wieder. Und ach nee, da mag ich gar nicht. Wäre doch wieder Sommer. Und der andere sagt, na ein Glück, diese doofe Hitze ist vorbei, das Schwitzen hat ein Ende. Ich konnte mir ja gar nicht mehr ausziehen, als ich so brauche. Gehört alles dazu. Und ein Mensch, der vom Baby zum Erwachsenenalter heran wird und auf dem Stand eines Babys bleibt, den nennen wir allgemein behindert. Das ist eigentlich auch nicht so schön. Es ist total normal, dass ein Baby nichts kann, außer rumböken und die Eltern glücklich machen. Und unglücklich gleichzeitig, weil einfach man zum Schlafen nicht kommt. Aber wenn das ewig so bleiben würde, das wäre eine Katastrophe. Veränderung ist total natürlich. Und die muss auch sein. Bis dahin, dass wir irgendwann von dieser materiellen Welt abtreten. Auch das ist dem ewigen Gott, dem unveränderlichen Gott, irgendwie, wie soll ich sagen, das hat er uns sozusagen ins Handbuch geschrieben. Das ist sein Plan, dass es da Veränderungen gibt. Das Sommer, Herbst und Winter wird ja auch oft gerne auf die Lebenszeit der Menschen übertragen. Gottes Unveränderlichkeit heißt nicht, dass du unveränderlich bleiben musst. Deine Untreue, so schreibt Paulus das mal, heißt doch lange nicht, dass deswegen Gott untreu wird. So, aber wir sollen ja auch nicht untreu sein. Das ist ja auch nicht der Plan. Ich will euch gleich zwei Einspieler machen als Video. Zwei unterschiedliche Meinungen zum Thema, wie sich Sachen verändern.
On getting better at what you're doing. Focus on what you're doing, get better at what you're doing. Everything else is a complete waste of time.
Also, für die, die da nicht so gut Deutsch können, dein einziger Augenmerk sollte sich darauf richten, besser in dem zu werden, was du tust. Konzentriere dich darauf, werde besser in dem, was du tust. Alles andere ist komplette Zeitverschwendung. Zweite Meinung zum Thema. Die habt ihr vor 2 Wochen gehört.
Irgendwie denken, ja, was ich überhaupt nicht ausstehen kann, ist ein Wort. Wenn einer sagt, du musst an dir arbeiten. Also ehrlich, ich weiß ja, was gemeint ist. Aber dies an mir arbeiten, also jeder soll es von mir aus machen, aber meins ist das nicht. Ich möchte mich einfach dem ausliefern, wo geschrieben steht in der Bibel. Und im Anschauen seiner Herrlichkeit, Jesu Herrlichkeit, werden wir verwandelt in sein Bild. Ist das toll? Ist das toll? Ja. Ja. Hat Irma schön laut Ja gesagt.
Ja, gut, wieder gemacht.
Im Anschauen seiner Herrlichkeit werden wir verwandelt in sein Bild. Gott liebt uns und wir sollen dann Spiegel sein von dem, was uns da entgegengekommen ist aus der Gnade und aus der Herrlichkeit Gottes. Und es geht nicht darum, wie gut wir funktionieren oder was ich leisten kann oder nicht, sondern Gott sind wir wichtig als Mensch, als Person mit all unseren Ecken und Kanten. Und das macht mich irgendwie wirklich sehr froh. Da fühle ich mich geborgen. Und wir können das ja vielleicht versuchen, in der kommenden Woche ein bisschen zu vertiefen. Ich gehe mal davon aus.
Ja, das hat mich ein bisschen zu dieser Predigt gebracht. Beim ersten habe ich so gedacht, ja, Harald, das passt ja natürlich wieder auch voll zu dir. Das ist ja auch so, ne? Und ich habe mal so eine extrem andere Meinung sozusagen dem gegenübergestellt. Und man könnte natürlich auch einerseits sagen, ja gut, irgendwie leuchtet mir ja beides vielleicht ein. Aber was ist denn nun richtig? Soll ich denn da was verändern? Soll ich mich ändern? Wer macht da die Arbeit sozusagen? Ich würde noch mal eine andere Koryphäe, die diesen Bereich betrachtet, mit euch heranziehen. Die sich so ein bisschen damit beschäftigt, wie die Geschichte Gottes mit den Menschen ist. Wie Gott dem Menschen begegnet und wo da auch sein Plan so sichtbar wird. Und das ist Paulus. Paulus, der zusammen mit dem Timotheus den 2. Korintherbrief geschrieben hat. Da will ich so ein paar Verse draus zitieren, um sozusagen da nochmal eine Meinung drüber zu hören. 2. Korinther 3, ab Vers 3 bis 8 und dann nehme ich nachher noch den Vers 18 dazu. Ja, jeder kann sehen, dass ihr selbst ein Brief von Christus seid, den wir in seinem Auftrag geschrieben haben. Nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Also er sagt zu dieser Gemeinde, ihr seid ein Brief. Ihr seid etwas, was Leute lesen können. Und Leute lesen uns ja auch. Also ich sage mal so, heutzutage muss man mit sowas ja fast schon aufpassen. Da gibt es ja diesen Sprachgebrauch, also ich werde männlich gelesen hier und nicht weiblich. So, den gibt es ja mittlerweile auch, ne, wo man ganz klar sagt, ja, das weiß ich nicht, was du da liest, ich lese da gerade was anderes. Wo Leute mit ihrem Geschlecht nicht so ganz wissen, wo sie da sind. Aber Leute gucken uns an, Leute bilden sich eine Meinung über uns. Und wir sind in irgendeinem Sinne attraktiv oder eben das Gegenteil davon oder belanglos. Wir beeinflussen Menschen positiv wie negativ. Wir sind sympathisch, unsympathisch. Wir vertreten ihre Meinung oder eben das Gegenteil davon, was auch immer. Die gucken uns an und die machen sich ein Bild über uns. Unser Leben spricht, sagt man ja manchmal auch. Und dann sagt er, ihr seid ein Brief, das kann jeder lesen, den wir ausgefertigt haben. Wir haben daran gearbeitet, wir haben mit euch daran gearbeitet. Das hat ein Ergebnis. Leute können das lesen. Und dann sagt er hier weiter, nicht auf steinernen Gesetzestafeln wie bei Moses, sondern in menschlichen Herzen. Da haben wir reingeschrieben. Also sagt Paulus damit ganz klar, unsere Verkündigung war nicht, das musst du tun, das musst du lassen, das musst du ändern, das musst du machen und. Und dann hatten die alle eine Liste und dann haben sie die abgehakt und sich bemüht, das zu schaffen. Das wagen wir, Vers 4, nur deshalb zu sagen, weil wir Gott vertrauen, der uns durch Christus beauftragt hat. Wir bilden uns nicht ein, diesen Auftrag aus eigener Kraft erfüllen zu können. Nein, Gott hat uns dazu fähig gemacht. Nur durch ihn können wir die rettende Botschaft verkündigen, den neuen Bund, den Gott mit uns Menschen geschlossen hat. Dieser Bund ist nicht mehr vom Gesetz geschrieben, vom geschriebenen Gesetz bestimmt, sondern von Gottes Geist. Denn der Buchstabe des Gesetzes tötet, Gottes Geist aber schenkt Leben. Und jetzt greift er nochmal wieder zurück, wieder auf das Gesetz und sagt, schon der Dienst, also das, was auch die Leviten und die Priester getan haben, den Gottesdienst, den Dienst am Tempel, schon der Dienst im alten Bund, der auf den in Stein gemeißelten Gesetzen beruhte und den Menschen den Tod brachte. Warum? Naja, wenn du das Gebot nicht erfüllst, ist die Strafe Tod. 10 Gebote hast du zu erfüllen, machst du es, wunderbar. Versagst du in einem, hast du versagt. Da geht es einfach nicht mehr weiter. Was den Menschen den Tod brachte, ließ etwas von Gottes Herrlichkeit erkennen. Nachdem Gott Mose das Gesetz gegeben hat, lag da nicht ein Glanz auf Moses Gesicht, so stark, dass die Israeliten es nicht ertragen konnten? Dabei war das nur ein Glanz, der wieder verblasste. Wer das im Alten Testament liest, wie das da genau war, da ist es tatsächlich so, dass Gottes Stimme erscheint und er möchte dem Volk das Gebot Gottes verkündigen und sie kriegen gleich Angst und sagen, Mose, geh du mal und er möge möglichst weit weg von uns bleiben. Das werden wir vielleicht nicht überleben, wenn Gott da mit uns spricht. Und so. Mose begegnet Gott. Mose bekommt physikalisch diese Steintafeln von Gott ausgehändigt, die er selber behauen oder da heißt es mit seinem Finger den Text reingeschrieben hat. Und dann kommt er zurück zum Volk und ich habe keine Ahnung, ich bewundere immer die Leute, die Filme machen, die viele Sachen so bildlich, so toll ausdrücken können. Aber ich habe keine Ahnung, wie das gewesen sein muss. Das Angesicht von Mose leuchtete. Ob das nun wirklich weißstrahlend hell war oder wie auch immer, ich weiß es nicht. Aber es war etwas, das die Israeliten verschreckt hat. Und da hat er sich eine Decke drüber gehängt. Ja, so ging das, so können wir kommunizieren. Irre. Der ist Gott begegnet und mit ihm ist etwas passiert. Was hat er gekriegt? Gebot 1, Gebot 2, Gebot 3, du sollst nicht, oder du wirst nicht. Du wirst das nicht tun. Oh, was muss ich denn noch alles halten? Der Mann kommt aus der Gegenwart Gottes zurück und das knallt nur so raus und das können die anderen nicht ertragen. Und er macht dann einfach was darüber. Vielleicht hat auch jemand anders gemacht, das weiß ich jetzt nicht genau, oder ihm jemand gesagt hat. Das heißt, er verhüllte dann sein Angesicht. Das ist schon irgendwie irre. Und das ist, was Paulus hier gerade meint. Obwohl doch eigentlich diese Gesetze von uns Menschen gar nicht zu erfüllen sind, wir das gar nicht schaffen und damit eigentlich nur bewiesen wird, Gott hat einen Grund, die Strafe gegen uns auszusprechen. Hat doch dieser Dienst für Gott, den Mose da getan hat, eine gewisse Herrlichkeit gehabt. Einen gewissen Glanz, eine Ausstrahlung. Und da geht es ja hier weiter. Dabei war das doch ein Glanz, der wieder verblasste. Ja, das ist nicht immer so geblieben. Das war nicht lebtaglang von Mose so, dass das so leuchtete. Obwohl er sehr enge Gemeinschaft mit Gott hatte. Aber Paulus will einfach diesen Punkt rüberbringen, sagen, das, was Gottes Plan mit den Menschen ist, nicht einmal zu sagen, pass mal auf, hier, es gibt ein paar Spielregeln, es gibt ein paar Regeln, so funktioniert Leben. Das möchte ich, dass ihr euch daran haltet. Wobei damals ja fast noch gar keine, wie soll ich sagen, keine Chance versprochen wurde. Es gab keine richtige Lösung des Problems. Und es gab auch diese Kraft nicht. Wie soll ich denn das alles schaffen? Das Einzige, was es gab, wenn ihr sündigt, sollt ihr ein Tieropfer bringen. Aber das war, lass mich mal salopp sagen, nichts Halbes und nichts Ganzes. Das war nicht so die komplette Erlösung und das Freisein von Schuld. Dafür kam dann später Jesus. Und Vers 8 hier. Wie viel herrlicher muss es dann sein, Gott im neuen Bund, in diesem neuen Vertrag, wo Jesus diese große Rolle spielt, zu dienen und die rettende Botschaft von Christus zu verkündigen, denn dieser Dienst führt Menschen durch Gottes Geist zum Leben. Dann lasse ich jetzt mal ein ganzes Stück aus. Dürft ihr gerne zu Hause lesen, ist ja auch nicht unbedeutend. Vers 18 weiter. Wir alle aber stehen mit unverhülltem Angesicht, dieses Bild wieder, vor Gott, und spiegeln seine Herrlichkeit wieder. Der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Hier wechselt das Bild ein bisschen. Wir haben aufgedecktes Angesicht bei der Begegnung mit Gott. Auch etwas, was ja, ein interessantes oder auslegbares Bild ist. Weil wir würden ja manche Sachen vor Gott auch gerne verstecken. Ne? Im Hinterkopf wissen, eigentlich müsste er das theoretisch ja wissen. Aber wir mögen mit ihm nicht offen drüber sprechen. Warum? Weil wir genau wissen, das ist etwas, was er nicht möchte. Es ist eine Schuld, etwas, was trennt. Schuld hat schon immer getrennt. Es war schon bei den ersten Menschen so. Die sind Gott jeden Tag begegnet. Oder Gott ihnen. Und dann gab es aber irgendeinen Tag, da haben sie sich plötzlich vor ihm versteckt. Weil sie genau wussten, sie haben Gottes Wege verlassen. Und das wird dir nicht anders gehen als mir auch. Wenn wir Schuld haben, dann ist das eigentlich erstmal etwas, was wir gerne verheimlichen wollen. Was lieber im Verborgenen bleiben soll. Ne? Im Dunkeln ist gut munkeln. So, wenn ich jetzt Gott begegne, dann würde ich das gerne auch dann auf eine abstrakte Art und Weise machen. Nicht zu persönlich, weil sonst kommt das ja raus. Ne? Er weiß das doch alles. Aber das sind so vielleicht Gefühle, die da sind. Wir stehen mit unverhülltem Angesicht vor Gott. Und dann können wir auch, dann steht hier, wir spiegeln Gottes Herrlichkeit wieder. Lichtquelle erster und zweiter Ordnung aus dem Physikunterricht sozusagen. Da ist die Lichtquelle und da wird was wiedergespiegelt. Etwas reflektiert. Sonne und Mond. Gut, der Mond, der schluckt schon relativ viel, muss man schon sagen. Da kommt dann auch nicht mehr ganz so hell. Aber für so eine sehr dunkle Nacht ist ein Vollmond schon ein ziemlicher Gewinn. Ist nicht zu vergleichen mit der Sonne am Tag. Aber es wird etwas wiedergespiegelt. Und natürlich sind wir nicht Gott. Und möglicherweise hat unser Spiegel Dellen und matte Stellen und da kommt mal nicht so viel rüber. Aber da sollte was rüberkommen. Das sollte kein schwarzes Loch sein. Wir haben hier oben uns bemüht, ein schwarzes Loch zu schaffen. Möglichst wenig Reflexion. Das ist auch ein Plan. Das ist aber nicht der Plan für dein Leben. Du sollst Gottes Herrlichkeit reflektieren. Das ist etwas ganz anderes da. Licht ist logischerweise zum Leuchten da. Und ich kenne das, wenn man bei älteren Leuten oft ist, bald bin ich ja auch so alt, die klassische Nachttischlampe, die da ist, die ist mit der 40 Watt immer dann doch zu hell und dann legen Leute Tücher darüber. Da kriege ich immer einen Horror, weil die Brandgefahr ist ja nun mal immens. Aber meine Herren, erst macht man das Licht an und dann macht man es wieder dunkel. Es sieht erstens hässlich aus und zweitens ist es brandgefährlich. Und wie sagt Jesus so? Man stellt doch sein Licht nicht unter den Scheffel. Dafür zündet man Licht nicht an, dann kann man es auslassen. Gott möchte aber, dass du Licht bist. Ihr seid das Licht der Welt. Und diesen Gedanken, den Harald angesprochen hat, um den geht es hier. Das ist im Prinzip dieser Bibelvers, Vers 18 hier. Wir stehen Gott gegenüber und das verändert uns. Wie kann einen das verändern? Ja, sagen wir so, ganz tief in die Augen gucken. Ne? Natürlich kann ich Sachen angucken, die verändern mich nicht. Einfach so. Aber wie man so sagt, wenn man sich so ganz tief in die Augen guckt, da findet ja eine Connection statt, da findet ja eine Verbindung statt. Da passiert ja irgendetwas. Da ist nicht Zauberei oder irgendwas, aber da ist doch irgendwie auf einmal eine Verbindung. Und so soll das sein mit Gott auch. Und wir haben auch gerade einige dieser Lieder gesungen, wo das so ein bisschen drüber kommt. Ne? Wie kann denn das verändern? Ja, gucken, das sind ja nur Lichtstrahlen, da passiert ja nichts. Doch, da passiert was. Und da soll eben passieren, dass von Gott sozusagen der Impuls zu uns geht, dass ich ein Bedürfnis danach habe, verändert zu werden, dass ich da eine Sehnsucht danach habe. Es ist ja nicht so, dass Veränderungen, wie soll ich sagen, mit nichts passieren. Jede Veränderung ist ein Stück Arbeit, jedes Wachstum ist ein Stück Arbeit. Ein Kind, ein gesundes Kind, wird sich immer danach streben, irgendwas Neues auszuprobieren. Und wenn sie sich 5-mal und 10-mal an der Schrankwand hochkraxeln, um dann wieder auf ihren weich gepolsterten Hintern zu fallen, so lernen die laufen. Warum? Weil sie auf einmal laufen wollen. Das war eine Weile total cool, da rumzuliegen, zu schreien und dann was zu futtern zu kriegen und betüdelt zu werden. Aber es ist nämlich natürlich. Veränderung ist total natürlich. Und auch dein Lied hat sehr gut da reingepasst. Weil es wirklich darum geht, Jesus zu begegnen. Und dann entsteht bei uns etwas, ein Auslöser könnte man fast sagen. Ich will das. Ich will jetzt laufen. Ja? Ich will gucken, was macht Mama da, was macht Papa da. Ich will dabei sein. Kann ich ja auch. Ne? Und ja, nee, lieber nicht, dann ist alles kaputt oder so. Aber irgendwann wollen sie es dann auch nicht mehr. Nee, wir wollen etwas. Das gehört dazu. Und dann reift man auch über Fehler. Und natürlich ist das anstrengend. Laufen ist anstrengender als liegen. Da kannst du sagen, ich liege schon so lange, mein Rücken und so. Aber das strengt dich nicht an, es tut halt nur weh. Vielleicht, wenn der Rücken kaputt ist vom vielen Liegen. Aber Laufen ist schon anstrengender. Aber es ist eigentlich total natürlich. Es ist natürlich, auch dass Kinder in einem bestimmten Alter den ganzen Tag am Rumhüpfen sind. Ja, die stärken ihre Muskeln. Total natürlich, das muss alles wachsen. Strengt aber auch an. Und man hofft, dass die lieben Kleinen irgendwann müde genug sind, dass sie pennen. Ne? Ich erinnere mich so an eine Geschichte, die habe ich mal gehört, die hat ein Stück was damit zu tun. Tatsächlich auch mit Kind. Eine Goldgräbersiedlung, stellt euch das vor aus alten Bildern, Filmen. Dreckigsten Löcher, die es eigentlich gibt, arbeiten fast ja nur Männer. Wenn Frauen da arbeiten, haben die so ein spezielles Gewerbe. Keiner nimmt Rücksicht, es geht ja darum, reich zu werden. Und es ist auch eine körperliche, harte Arbeit und es ist eine dreckige Arbeit. So. Und plötzlich ist vor einer dieser Hütten, hat jemand ein Baby ausgesetzt. Ja, was macht man damit? Ich weiß nicht, ob der Typ sich irgendeiner Schuld bewusst war. Auf jeden Fall ist da jetzt ein Baby. Und das kann man ja nicht einfach liegen lassen. Das geht ja nicht. Muss man sich ja drum kümmern. Und er fängt das an und merkt, wir haben hier ja gar nichts. Also wir haben ja hier nichts für ein Kind. Irgendwas muss anders werden. Es muss Wasser, es muss Milch besorgt werden, es muss ein bisschen Sauberkeit einziehen. Seine Kumpel helfen ihm. Plötzlich sind die alle total begeistert dabei und man fängt an, die Bude aufzuräumen. Weil für das Kind, und wenn das auch mal richtig gucken kann, das soll ja nicht dieses Drecksloch sehen. Und man fängt an, die ganze Umgebung zu verändern. Was hat das Kind getan? Nichts. Die haben dieses Kind gesehen und die haben gewisse Schlussfolgerungen vielleicht gezogen. Es hat ihr Herz berührt. Es ist etwas passiert. Jetzt stell dir vor, Gott, der Allmächtige, der dich liebt, schaut dir mal tief in die Augen, weil du ihm dazu Gelegenheit gibst. Das wird uns doch verändern. Ja, nicht einfach, dass jetzt alles anders ist. Du wirst ein anderes Leben führen. Du wirst Sachen verändern. Du wirst Sachen verändern. Das ist auch wieder ein Stück Arbeit. Aber wir arbeiten ja eigentlich den ganzen Tag, weil wir machen ja irgendetwas. Wir entscheiden uns für Sachen, wir entscheiden uns gegen Sachen. Wir machen dauernd etwas. Paulus schreibt mal, und das gefällt vielen Leuten ja im Römer 7 auch, dass das alles nicht so klappt, wie er das will. Dass er gerne tut, oder dass er tut, was er eigentlich nicht so will. Ne? Denken wir mal, ja, aber da tut er auch was. Ist auch am Arbeiten, ne? Und die Geschichte von Zachäus, die kennt jeder aus dem Kindergottesdienst, würde ich mal sagen. Ne? Zachäus war ein ziemlich großer Kerl, oder? Kleiner, du warst auch im Kindergottesdienst, sehr schön. Das war ein bekanntlich kleiner Mann, der muss ja so auffallend klein gewesen sein, dass man darüber schreibt. Das war nicht so die Variation, sondern der war eben echt. Der wollte Jesus sehen, der wollte ihn nur angucken, sehen. Warum will er ihn sehen? Ich habe doch nichts. Ey, wenn da irgendein Star vorbeigeht. Gut, ehrlich gesagt, ja, ich will die auch alle nicht sehen. Es ist nicht, ich würde die Gelegenheit vielleicht, wenn ich in der Stadt bin und ich sehe dann auflaufen, guck dann würde ich vielleicht, ach so, ja, heute soll der Bundeskanzler vorbeikommen. Aber ich würde mir tatsächlich weder frei nehmen noch sonst irgendwas. Ist gar nicht so mein Ding. Aber der wollte Jesus sehen und der macht dafür einen Aufstand, klettert auf den Baum. Wer von den Kindern weiß, welcher Baum das war, also wie der heißt? Ja, Polly? Ja, der Baum war natürlich größer als der Zachäus, aber das war eine Art, wie hieß diese Art von dem Baum? Ja, Maul ist richtig? Super, ein Maulbeerbaum, genau. Der war nicht so feige, darauf zu klettern, der ist auf den Maulbeerbaum geklettert. Man muss ja auch nehmen, was da ist und was gut passt. So, und dann sagt Jesus, komm, ich möchte zu dir nach Hause kommen. Und es ist ja nicht mehr im Detail beschrieben, aber ich stelle mir das so vor, Zachäus, kleine Beine, rennt da vorher, die anderen alle in langen, normalen Schritten, Haustür, seine Diener machen ja schon das Haus auf, dann stellt er sich an die Tür und sagt, herzlich willkommen. Und dann sagt er, Lukas 19, Vers 8, Zachäus wandte sich an Jesus und sagt, Herr, ich will die Hälfte meines Vermögens an die Armen verteilen und wem ich am Zoll zu viel abgenommen habe, dem gebe ich es vierfach zurück. Es ist vorher scheinbar nichts passiert. Er begegnet Jesus und er weiß in dem Moment, warum wollte ich ihn sehen? Das weiß ich vielleicht gar nicht so ganz genau. Es war eine Sehnsucht. Er begegnet ihm und sagt, so, und jetzt, tatsächlich, ich habe Schuld in meinem Leben, da muss ich was ändern. Herr, ich werde das ab jetzt anders machen. Der fängt die Verwandlung an. War das ein Stück Arbeit danach? Mit Sicherheit. Wenn er das gemacht hat, hat er eine viel Arbeit gehabt. Auch wenn du gut sein möchtest, wenn du viel Geld hast, stell dir vor, du gewinnst wer weiß wie viel Millionen und sagst, was soll ich denn damit? Ich möchte gerne anderen helfen, musst du dir den Kopf drüber machen. Wie helfe ich anderen? Einfach auf die Straße zu gehen, das Geld rumzuschmeißen, ist nicht unbedingt eine Hilfe. Du musst den Kopf machen. Wenn er sagt, ich will den Armen das geben, die Hälfte seines Vermögens, A, erstmal herauskriegen, wie viel Vermögen habe ich, wenn er es ernst nimmt. Klar hat er Leute gehabt, sicherlich. Aber, und dann überlegen, wie kann ich da jemanden unterstützen? Wie kann ich Arme unterstützen? Kann ich da eine Gesellschaft gründen, die das vielleicht mal und. Das ist Arbeit. Das ist eine Veränderung. Aber diese Veränderung ist nicht so nach dem Motto passiert, ich muss mich verändern, ich muss was anders werden, jeden Tag einen Schritt besser und vielleicht drei Schritte besser. Ohne das ist es verschwendete Zeit. So war das nicht. Das kommt von innen nach außen. Er ist Jesus begegnet und auf einmal weiß er, hier muss ich was ändern. Es gibt andere Leute, die sind Jesus begegnet und die haben sich auch wieder verabschiedet. Oh Herr, lass mich noch erstmal das machen, dies und jenes. Und im Prinzip ja, aber Zachäus war total anders. Da ist etwas nur beim Angucken sozusagen passiert. Als Jesus mit seinen Jüngern hier auf der Erde war und langsam so ankündigt, dass er gehen wird, da sagt er im Johannes 16, Vers 8, ich sage euch die Wahrheit. Es ist besser für euch, wenn ich gehe, sonst käme der Helfer nicht, der an meiner Stelle für euch da sein wird. Wenn ich nicht mehr bei euch bin, werde ich ihn euch senden. Und ist er erst gekommen, wird er den Menschen die Augen für ihre Sünden öffnen, für Gottes Gerechtigkeit und für sein Gericht. Und es gibt Menschen, für die ist dieser Schreckmoment, da ist der Heilige, da ist der Reine, da ist sozusagen das perfekte Ergebnis und da bin ich, etwas zum Weglaufen. Und für andere ist es etwas zum Verändern. Die sagen, so passt es nicht zusammen, aber es sollte zusammengehören. Da muss irgendwo das Trennende weggenommen werden. Das ist eine Gemeinschaft, die abfärbt, wenn wir Gottes Herrlichkeit ansehen. Da heißt es da im Vers 18, wir stehen mit unverhülltem Angesicht vor Gott und spiegeln seine Herrlichkeit wider. Der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm immer ähnlicher werden und Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Da wirkt Gottes Geist etwas. Den Geist, den Gott auf diese Erde geschickt hat, Erde, die Menschen der Erde, ne? Der ist ja nicht in der Erde verbuddelt, sondern Gottes Geist ist ja für uns. Und dann ist das dieser Geist, der auch mal den Finger in die Wunde legt und sagt, nee, so nicht. Ich sag mal so, normale Menschen haben ein Gewissen. Christen haben den Heiligen Geist. Das ist noch ein bisschen was anderes. Ein Gewissen kann man sehr umprägen. Sag mal so, wächst in einer speziellen Familie auf. Lug und Betrug ist standardmäßig zu Hause, allerdings nicht unter Familiengliedern. Da beklaut man sich nicht. Aber alle anderen ja. Du, wenn du so aufwächst, hast du keine Skrupel, als Taschendieb deinen Lebensunterhalt zu verdienen. Aber Opa wird halt nicht beklaut. Alle anderen werden mit anrufen und sonst wie und bringen dann Geld raus. Ne? Du, die können wunderbar schlafen, mit Sicherheit. Weil das Gewissen, das kannst du prägen. Oder das können andere prägen. Aber Gottes Geist, das ist was anderes. Den prägen wir nicht, wir sollten uns von ihm prägen lassen. Und diese Gemeinschaft, die abfärbt, die muss man natürlich auch suchen. Das ist das, was man standardmäßig Gebetszeit nennt. Wobei wir die ja gerne, ich inkludiere mich da auch, gerne mit eigenen Texten füllen. Also will sagen, wir reden und dann ist auch schon vorbei. Versteht, was ich meine, ne? Wir haben Wünsche, wir haben Nöte. Auch ein Grund, warum du vielleicht hier bist. Weil du eine Not hast oder weil du viel Not in deinem Leben hast. Und sagst, dann gehe ich wenigstens in den Gottesdienst. Wäre übrigens eine tolle Idee, weil ich viele Leute kennengelernt habe. Die haben gesagt, nee, mir geht es da so schlecht. Und damit meinen sie nicht, dass sie körperlich nicht aus dem Bett kommen. Sondern mir geht es so schlecht, da gehe ich dann in den Gottesdienst. Ja, wenn nicht, wann dann? Wenn ich mich immer nur darstellen muss und vor allem gut dastehen muss. Es ist schade. Natürlich sind hier Menschen. Und nicht jeder möchte gefragt werden, oh, du siehst aber heute aus, ne? Das wollen wir alle nicht hören in dem Sinne, ne? Aber es nützt uns doch nichts, anderen und uns selbst aus der Tasche zu lügen. Wenn es uns schlecht geht, kann uns auch nur jemand helfen, wenn er es wahrnimmt. Und es ist nun mal, finde ich, einfacher, und damit komme ich zum eigentlichen, was ich hätte vorne schon sagen müssen, warum gehe ich eigentlich hierher, selbst wenn ich nicht an der Technik bin und nicht hier bin. Was, ich sag mal so, vorher, Alfred hat den Ton gemacht, Pascal die Bilder, macht er immer noch. Da habe ich da hinten ja zum Beispiel gar nichts gemacht, ich war ja trotzdem da. Warum gehe ich da hier hin? Für mich ist das ganz oft so eine Zeit, A, natürlich ist es eine Gewohnheit, eine gut angebrachte Gewohnheit, die ich seit Kindertagen habe, die ich sozusagen pflege. Aber B, da schalte ich definitiv ab von der Woche, beziehungsweise ich bin schon mit einem Ohr wieder bei der nächsten Woche. Ich höre ja etwas über die Sache, über mich und meinen Umgang mit meinen Kollegen und so weiter. Ich werde mal wieder eingeeicht. Aus dem Trott, den man jeder so jeden Tag hat, den wir alle haben, der zu unserem Leben irgendwo auch dazugehört, egal in welcher Lebenssituation wir sind. Wir haben ein gewisses Umfeld, wir haben einen gewissen Trott. Wir leben nicht sozusagen im Kloster und machen den ganzen Tag nichts anderes als Bibel lesen und beten. Das ist übrigens so nach meinem Verständnis, was ich sehe, auch nicht Gottes Plan. Dafür hat er uns nicht auf die Erde geschickt. Wir leben in einem Alltag. Und hier kann man das so reflektieren. Hier fallen mir Sachen auf und denke, ja, da denke ich wieder mal an meine Kollegen und an mich. Und manchmal gibt es da wichtige Impulse, manchmal gibt es da vielleicht weniger, was ich mitnehme. Warum auch immer. Kann ja auch an mir liegen, kann auch an den anderen liegen. Aber die Chance ist da. Und Gott redet mal mehr und mal weniger. Oder ich höre das mal mehr und mal weniger, ja? Aber das ist einfach viel einfacher, hier diese Zeit sich zu nehmen und Gott einen Raum zu geben und sagen, Herr, ich warte, ich würde gerne wissen, als das im Alltag so oft ist. Und deswegen, wenn die Probleme dir im Kopf wachsen und du schön zu Hause bleibst und für dich alleine rumgrübelst, dann wirst du noch weniger Chancen haben. Wenn wir hier Anbetungszeit haben, wenn wir Zeit haben, wo wir uns mit diesen gesungenen Gebeten, die andere formuliert haben und manchmal ja total toll formuliert haben, und Musik, die berührt Herzen ja auch anders, die nimmt uns ganz anders mit als ein gesprochener Text, öffnet uns das oft dafür, Gott zu hören. Das kann dich ermutigen, das kann dich korrigieren. Du nimmst dir die Chance, wenn es dir schlecht geht und du kommst nicht hierher. Nur mal so als Randbemerkung. Und Gott hat gesagt, 6 Tage sollst du arbeiten. Wir haben es ja geschafft, mittlerweile jetzt auf die 5, schon seit vielen Jahren. Sehr luxuriös. Trotzdem haben wir keine Zeit. Aber er möchte, dass wir abschalten. Dass wir Zeit für ihn haben. Dass das auch dazu gehört. Diese Gemeinschaft, die abfärbt zum 10. Mal. Dann der Heilige Geist, der uns Kraft gibt, der uns motiviert, der diese Anstöße überhaupt oft gibt. Pass mal auf, das möchte ich, dass sich das ändert. Und natürlich ist dann ein Stück deine Tätigkeit, deine Willigkeit gefordert. Aber was musst du grundsätzlich dafür leisten? Nö, eigentlich leisten musst du da nichts. Wie gesagt, arbeiten tust du so und so. Und vorhin angesprochen schon, Römer 7, Vers 19, das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich, schreibt Paulus da. Für mich oder für manche Leute ist das so wie, ja, genau so ist das, Amen dazu, beste Bibelstelle überhaupt, den ganzen Tag in meinem Leben so. Für mich ist das etwas, was Paulus schreibt, das ist so der natürliche Gang der Dinge. Eigentlich stimme ich ja Gottes Geboten zu und dann merke ich, es passt nicht. Und weil ich das merke, merke ich, Gott und ich, das passt auch irgendwie nicht. Aber es geht ja weiter. Dummerweise hat man da in unseren Bibeln die Kapitel geteilt, sodass das immer so ein Abbruch ist. Da gibt es ja noch ein nächstes Kapitel dazu. Kapitel 8. Fängt, glaube ich, an so mit irgendwie so Gott sei Dank. Lest das mal. Von mir aus auch beide. Ende von 7 und dann die 8. Weil es gibt da eine Erlösung von. Es gibt da einen Plan. Ja, das ist nicht das Ende der Sache. Ja, es ist einfach scheiße. Ja, ich will das Gute. Ich sehe das ja auch ein. Ich kann aber nicht. Dabei bleibt es ja nicht stehen. Und im Anschauen seiner Herrlichkeit findet Verwandlung statt. Das heißt, wir müssen ja auch mal seine Herrlichkeit anschauen. Wir müssen uns mal klar machen, wie groß bist du, ne? Wie hast du vorhin gesungen? An jeder liebe, was er will. Ich liebe Jesus. Das sind ja Entscheidungen. Ich kann ja meine Energie in alles Mögliche stecken. Ich entscheide mich. Irgendwo stecke ich meine Energie immer hin. Deswegen ist das mit Arbeit immer so, ja, Arbeit ist so etwas, was man macht, ja, wie soll ich dich bezahlen dafür? Hat dir doch Spaß gemacht, ne? Ja, was ist denn das für ein Quatsch? Arbeit kann ja Spaß machen, oder? Ja, ne, Arbeit ist immer nur das, was keinen Spaß macht. Nee, auch wenn man zu Hause seine Familie betreut oder irgendwas macht, kann es ja durchaus schön sein. Es ist trotzdem Arbeit, führt ja keinen Weg dran vorbei. Oder immer nur zu tun, nur weil ich arbeiten gehe, leide ich den ganzen Tag, das ist, ja, gibt es sicherlich. Ist aber auch nicht schön und könnte schöner sein. Wir leben glücklicherweise in einer Welt, wo man sich oft viele Sachen hier bei uns aussuchen kann. Wir sind schon privilegiert. Und warum soll Arbeit nicht Spaß machen? Deswegen bleibt es trotzdem Arbeit. Es gibt sogar Leute, habe ich mal gehört, die rennen 90 Minuten über eine grüne Rasenfläche. Die haben einen einzigen Ball, die Deppen, wahrscheinlich kein Geld mehr zu kaufen, und dann rennen die dem immer hinterher. Und das macht total vielen Leuten Spaß. Ja, also ehrlich. Irre. Wäre mir viel zu anstrengend. Ist doch so. Arbeit kann doch auch Spaß machen, ne? Also, darum geht es nicht. Also, immer gleich alles immer so schwarz-weiß zu verteufeln. Nee, es geht darum, wir brauchen Zeit nehmen und Gelegenheiten, dass wir Gottes Herrlichkeit sehen. Es ist ja merkwürdig, Realitäten bleiben Realitäten. Aber wenn ich auf das Richtige gucke, kriegen die eine andere Bewertung. Wenn ich immer auf die Probleme gucke, wird eine Sache unattraktiver. Gucke ich auf die Erfolge, auf die schönen Seiten, wird sie attraktiver. Die Probleme, dass Sachen schiefgehen können, gibt es trotzdem. Und so ist das auch. Im Anschauen seiner Herrlichkeit werden wir verwandelt. Warum? Weil das eine ganz andere Wertigkeit auf einmal bekommt. Attraktivität, das will ich auch. Und dann kommt Gottes Geist, der uns da auch in Kraft noch unterstützt. Die Füße voreinander setzen, um das Richtige zu tun und die Hände zu bewegen, das müssen wir. Das ist physikalisch gesehen Arbeit, Kraft mal Weg, ja? Also das nennt sich Arbeit. Das bleibt dabei. Es fällt einem nicht wie im Schlaraffenland in den Mund. Ich weiß gar nicht, ob man da kauen muss in dieser Fabelwelt da, aber auch kauen und verdauen soll ja angeblich Arbeit sein. Also, wenn wir uns verändern wollen, warum? Weil es total natürlich ist, dass wir uns verändern müssen. Wir dürfen kein Samenkorn bleiben. Was sagt Paulus mit dem Samenkorn? Wenn das Samenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, dann bringt es keine Frucht. Das ist also die Verpflichtung des Samenskornes. So, Veränderung, auch ein Stück aufgeben, Wachstum, Energie. Die Energie kommt nicht aus dem Samenkorn, die kommt aus der Erde. Aber das Samenkorn weiß damit umzugehen. Das gehört dazu. Und damit würde ich sagen, ganz entspannt, das, was Harald vor 2 Wochen gesagt hat. Ja, vollkommen richtig, darauf kommt es an. Und wenn du dahin kommst, dass es nichts mehr, ich sag mal so, dass du keine Gebote brauchst, keine Dingsbumse, dann bist du total nah dran. Das andere, das ist immer so ein schützendes Skelett und hilfreiches Skelett außenrum für uns, dass man sagt, so, erstmal kann ich ja so ganz intellektuell gucken, was will Gott nicht und was will er. Ich lese die Bibel und kann da Sachen erkennen. Ich höre Predigten, kriege Sachen mit. Aber wenn ich dann sage, ja, und jetzt muss ich, wir haben mir vorgenommen, in dieser Predigt waren jetzt 2 Punkte drin, da muss ich unbedingt dran arbeiten, schreibst du das auf, Wochenplan, das machen, das machen. Alles schön und gut, kann auch hilfreich sein. Aber wenn es dabei bleibt, dass das so, boah, so nach Pflichtübung ist, dann ist es harte, unangenehme Arbeit. Das ist nicht das, was Gott will. Da sein Geist soll in uns sein, es ist sein Leben. Als Kinder Gottes haben wir den Geist Gottes in uns. Und dann soll das daraus kommen, dass man so eine intellektuelle Ergänzung dazu brauchen kann. Ich glaube, das ist auch Gott gegeben, sonst hätte er uns kein Gehirn gegeben. Meine Herren, wir sollen den Apparat doch benutzen. Und wenn ich eine klare Anweisung höre, ruf den Namen des Herrn an, da brauche ich da kein Gefühl für, dann weiß ich, oh, das steht öfter in der Bibel. Mach das. Und wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Ja, das spielt alles zusammen. Wir sollten nicht immer so schwarz-weiß selektiv sagen, ah, das und das eine ist heilig und das andere ist unheilig. Nee, wir sind als Menschen komplett und Gott hat uns so geschaffen. Da gehört die Birne da oben dazu, da gehört sein Geist in uns dazu, da gehört unser Körper dazu, der das Ganze umsetzt. Und dann sollten wir die sein, die in uns etwas von Gott sehen. Heutzutage weiß man nicht mehr, ob sie das immer Gott direkt zuordnen. Das ist eine große Bandbreite. Aber man sollte es wenigstens uns sehen. Der nachträgliche Beweis sollte sein, ganz klar, da habe ich schon immer irgendwie gemerkt, du bist tatsächlich anders und das ist sehr angenehm, sehr toll, sehr hilfreich. Das wäre schön. Wird auch geben, dass Leute sich genau deswegen an dir stoßen und dich rausschmeißen. Auch das kann passieren. Die wollen nämlich nicht das Licht in die dunkle Ecke, dass so ein Typ mit einer Taschenlampe da rumrennt und da überall reinblendet. Ah, guck mal, habe ich neulich gehabt, war Samstag, glaube ich. Sonne scheint, also Sonne ist dieses helle Ding am Himmel, scheint durchs Fenster. Ich liege noch schön im Bett. Ich konnte kaum atmen, weil überall Staub war. Also der flog da überall rum. Er sagt, mach das Licht aus, weil dann ist der Staub weg. Ne? Kennt ihr das? Der Staub ist ja nicht da. Aber wenn da so ein Lichtstrahl durchkommt, dann ist da Staub. Und angeblich ist da besonders dreckig. Also da fliegt er rum, da kannst du nicht atmen. Dann kriegst du ja alles in die Lunge rein. Ihr wisst, dass das Quatsch ist. Aber genau so ist es. Ne? Dann wollen wir vielleicht nicht, dass da einer reinleuchtet, weil man sich angegriffen fühlt. Das kann auch passieren. Du bist deswegen nicht unbedingt wohlgelitten, weil du ein Jesus-ähnlicher Mensch bist. Das kann auch anders ausgehen. Menschen entscheiden sich. Die einen finden das tatsächlich attraktiv und die zieht es an, die zieht dann Gott an. Und andere, die weigern sich und die stoßen sich dann lieber weg oder gehen selber weg. Ändert aber nichts daran, wir sollen Gottes Herrlichkeit widerspiegeln. Amen.